Service Tactical Grounds im Dienst unserer Einsatzkräfte. Der Podcast von Daniel und Steffi Lewis.
Herzlich willkommen bei Lewis Tactical Grounds. In unserer heutigen, der dritten Folge, befassen wir uns mit unserem zweiten Tactical Ground, dem Mindset.
Bevor wir mit dem Thema Mindset loslegen, also was sich da verändern ließe, zum Beispiel verbessern ließe, wenn ein Verbesserungsbedarf besteht, möchten wir euch gerne unsere Grundlagen mitteilen. Also wie schauen wir direkt auf das Thema Mindset und von welcher Ausgangslage gehen wir aus? Für uns kommt jeder Mensch erst einmal als unbeschriebenes Blatt auf die Welt. Natürlich gibt es die Faktoren Anlage und Umwelt, sprich ich komme schon auf die Welt und habe gegebenenfalls eine bestimmte Persönlichkeitsdisposition, dass ich von mir aus ein eher höheres Temperament habe oder ähnliches. Aber ansonsten ist dieses kleine Wesen ja noch völlig unbeleckt, jetzt mal ganz salopp gesagt, und lebt noch sein völlig authentisches Selbst. Diese Begrifflichkeit, authentisches Selbst, werden wir das ein oder andere Mal immer wieder aufgreifen. Und damit ihr wisst, was wir damit meinen. Das heißt einfach, dass der Mensch, der frisch geboren wurde, noch voll in seiner Lebenskraft steht, noch sehr intuitiv unterwegs ist, etc. Und mit der Zeit, wenn ein Mensch heranwächst, macht jeder von uns mal weniger starke oder sehr, sehr starke negative Erfahrungen. Also es kann sein, dass es losgeht, ich kriege zu wenig Liebe von meinen Eltern, ich bekomme zu wenig Aufmerksamkeit, irgendwelche Bedürfnisse, ob ich sage jetzt mal blöd gerechtfertigt oder nicht, werden gar nicht oder nicht ausreichend gestillt. Manche erleben auch leichte oder schwere Traumata etc. Und daraus gehen natürlich bestimmte Gefühle hervor. Ich würde jetzt mal beispielsweise Angst, Schmerz, Ohnmacht oder ein Gefühl der Einsamkeit, Gefühle von Scham, Schuld, Überforderung oder auch, dass ich mich ungeliebt fühle, dass ich falsch bin, in Anführungszeichen. Solche Gefühle können dann entstehen.
Stichwort unbefleckt. Das heißt ja auch, dass der Mensch, der frisch auf die Welt gekommen ist, zunächst mal frei von jeglichen externen Erfahrungen ist. Erfahrungen können ja auch da einerseits positiv, andererseits negativ sein. Die positiven bestärken ihn natürlich darin, dass er die gemachten positiven Gefühle gerne reproduzieren möchte. Bei negativen Erfahrungen ist es dann mitunter so, dass es gewisse Vermeidungsstrategien gibt oder Coping Mechanisms, wie es dann in der anderen Sprache heißt.
Genau, also wenn ich aus mir heraus, was du ja schon gesagt hast, so eine innere Motivation habe, da ist irgendwas, was sich gut anfühlt. Klar, den Zustand möchte ich immer öfter, immer häufiger, vielleicht auch immer intensiver. Und genauso möchte ich natürlich die negativen Gefühle vermeiden. Und indem ich versuche, diese Gefühle zu vermeiden, spalte ich indirekt einen Teil von mir ab. Weil diese Gefühle sind nun mal da. Ich möchte sie aber nicht spüren, sprich ich gehe immer mehr mit mir selbst, mit diesem authentischen Selbst aus dem Kontakt und eigne mir, wie Daniel ja schon gesagt hat, verschiedene Bewältigungsstrategien an, um irgendwie diese Gefühle handeln zu können. Und auch da sind die Bewältigungsstrategien so vielfältig wie die Menschen selbst. Also es kann sein, dass ich ein Mensch bin, der stark nach Kontrolle strebt, der eventuell von viel Selbstzweifeln geplagt ist, sich selbst verleugnet mit dem, wie er denkt oder wie er fühlt oder was für Bedürfnisse er hat. Oder aber ich werde zum sogenannten People-Pleaser, dass ich versuche, es allen recht zu machen. Kann auch sein, dass ich ein sogenanntes Helfer-Syndrom entwickle, was ja bestimmt jeder schon mal gehört hat. Also, dass ich ganz viel Wert daraus ziehe, anderen zu helfen und mich andauernd zurückstelle. Es kann sein, dass ich versuche, mich abzulenken. Also in einem Übermaß. Alles, was ich hier aufzähle, da geht es immer darum, dass es in einem Übermaß passiert, sprich es schadet mir mehr, als dass es mir nützt. Weil jetzt am Beispiel der Ablenkung, das kann natürlich auch gut sein. Aber wie gesagt, hier ist es so, dass es auf meine Kosten geht. Manche Menschen neigen auch dazu, sich andauernd zu erklären oder zu rechtfertigen oder die Verantwortung abzugeben. Und dann kann es natürlich noch mal in eine ganz andere Richtung gehen, dass ich auf viele Sachen mit starker Wut, Aggression reagiere oder mich in Süchte flüchte, in verschiedene oder auch resigniere.
Die bisher aufgezählten Bewältigungsstrategien waren primär negativ. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass es darunter auch sehr wohl eine Großzahl oder eine Vielzahl an positiven Bewältigungsstrategien gibt. Als ein Beispiel sei hier der Kraftsport genannt, der einen ein Stück weit unabhängiger macht von externen Menschen. Sprich, wenn ich selber diszipliniert an den Kraftsportbereich herantrete, werde ich selbstständig dazu imstande sein, Resultate zu erzielen und somit Erfolge zu erleben und genießen zu können.
Ja, oder es braucht andere Menschen, die mir helfen, so diese blinden Flecken, sage ich jetzt mal, der negativen Bewältigungsstrategien gemeinsam mit mir aufzudecken und die mir andere Herangehensweisen aufzeigen. Aber jetzt nochmal zurück zu diesen dysfunktionalen Verhaltensweisen, also diesen Bewältigungsstrategien, die auf meine Kosten gehen, um da auch mal die Verbindung herzustellen. Was heißt das denn für Einsatzkräfte? Und da würden gerne Daniel und ich euch einen Einblick geben aus unserer Berufserfahrung, um einfach mal zu zeigen, wie haben wir das selber am eigenen Leib erlebt. Vielleicht findet sich der ein oder andere von euch darin auch wieder oder kann noch eigene Erlebnisse dazu beitragen. Ich habe ja, wie in der Folge 0 erwähnt, ungefähr ja, knapp 20 Jahre in der Justiz oder für die Justiz gearbeitet. Das heißt, ich war primär im verschiedenen Systemen des Strafvollzugs unterwegs, habe da sehr viel therapeutisch gearbeitet. Und jeder, der den Strafvollzug näher kennt, weiß, das ist eigentlich schon ein sehr männlich geprägtes Berufsfeld. Es kommen immer mehr weibliche Mitarbeiterinnen dazu im Justizvollzugsdienst. Aber das Klientel, mit dem man sich auseinandersetzt, also ist primär männlich, allein weil Männer mehr Straftaten begehen, aber ich habe auch im männlichen Strafvollzug gearbeitet. Und das hat natürlich für mich als Frau bedeutet, dass meine weiche Seite, meine weibliche Seite in diesem Berufsfeld so gut wie gar nicht zu suchen hat. Das gab es dann nicht. Ich musste funktionieren, ich musste sehr professionell sein, ich musste sehr klar sein, ich musste mich sehr deutlich abgrenzen, sehr deutlich Grenzen setzen und meine eigenen Gefühle immer mehr zurückstellen. Das war natürlich etwas, was ich so bewusst gar nicht wahrgenommen habe, sondern irgendwann nach über 15 Jahren erst so durch die Reflexion mir langsam deutlich geworden ist, was natürlich auch daran lag, dass ich mit starken Emotionen auf der Arbeit immer wieder zu tun hatte. Ich musste die von anderen Menschen abfangen. Also das heißt, sowas wie Wut, Leid, Verzweiflung auf Seiten des Klientels, aber natürlich auch bei den Kollegen oder bei mir selbst, weil jeder weiß, staatliche Systeme können sehr starr sein, man muss viel aushalten können. Veränderungsprozesse sind sehr langsam, wenn sie denn überhaupt stattfinden. Oder aber auch, ich war auf Gewaltstraftäter spezialisiert. Ich musste mir sehr viele Ermittlungsakten anschauen, also sprich auch, wie die Tat abgelaufen ist. Das waren natürlich auch sehr unschöne Dinge, die ich da gelesen habe. Und wenn man nur ein bisschen Empathie hat, dann geht einem das natürlich nahe.
Es kann mitunter ja auch so sein, dass man eine gewisse Zeit braucht, bis man überhaupt imstande ist zu spüren, dass es irgendeinen Einfluss auf einen selbst hat, was man im Alltag erlebt. Das heißt, es ist nicht so Erlebnis, Erkenntnis, Handlungswandlung, sondern es ist ein schleichender Prozess. Und weil man den ja nicht von Startpunkt bis Eintreten der Veränderung beschleunigen kann, merkt man es mitunter erst Jahre später.
Ja, beziehungsweise ich habe ja sogar jemanden von außen, konkret dich, gebraucht, um das überhaupt zu bemerken. Also ich habe schon immer mal verschiedene Rückmeldungen bekommen, dass ich meine Gefühle ja relativ zurückhalte, eher sehr kühl rüberkomme. Aber ich habe mir halt gedacht, ja, das ist so ein Wesenszug von mir, weil das für mich so normal geworden war nach all den Jahren, dass ich meine Gefühle, wie gesagt, immer mehr abgeschottet habe, meine Bedürfnisse, die eigenen, immer mehr zurückgestellt habe. Und das war wie so ein Erwachen, als mir das dann letztendlich klar geworden ist.
Während meiner Dienstzeit als SAZ war ich im 8. KFOR-Kontingent eingesetzt, sprich im Kosovo. Das war 2003, wenn ich mich nicht täusche. Und wir wurden selbstverständlich militärisch auf das, was man potenziell vorfinden konnte, vorbereitet. Jedoch sind es oftmals diese Dinge, über die man sich als Person keine Gedanken macht und auf die man seitens des Dienstherrn mitunter nicht vorbereitet wird oder nicht vorbereitet werden kann. Soll konkret heißen, Elend und menschliche Abgründe, die man vor Ort sieht, gepaart damit, dass es ein relativ striktes Regelwerk gibt, also die Rules of Engagement oder politische Mandate, die einen dazu verdammen können, Dinge einfach nur zu dulden oder zu ertragen. Ohne jetzt konkret ins Detail zu gehen, kann das dazu führen, dass es zu einer Diskrepanz kommt zwischen dem Auftrag und dem eigenen moralischen Kompass. Und auch in diesem Fall ist es nicht ungewöhnlich, dass vom Eintreten des Ereignisses bis hin zur Reflexion, bedingt durch externe Rückmeldungen oder durch sich wandelnde Verhaltensmuster, die man zunächst selbst gar nicht bemerkt, dass dadurch oder bis zum Erkenntnisgewinn Jahre ins Land ziehen können.
Eigentlich kann man ja sagen, so unterschiedlich unsere beiden beruflichen Einsatzfelder waren, du bei der Bundeswehr im Auslandseinsatz, ich bei der Justiz, haben wir doch irgendwas gemeinsam gehabt. Wir waren beide einer direkten oder indirekten Gefahr ausgesetzt, die man ja auch handeln musste, mit der man umgehen musste, wo es ja immer eine mehr oder weniger größere oder kleinere potenzielle Gefahrenlage gab. Man durfte nicht empfindlich sein, in Anführungszeichen, sondern musste funktionieren und eigentlich fast zu 100% in diese Arbeitsrolle reingehen, wo man als Privatperson ja gar nicht existieren konnte. Und irgendwie musste man ja trotzdem authentisch für sich selber bleiben. Und so verliert man, oder kann ich nur von mir reden, halt schon ein Stück von sich selbst. Also diese Verbindung zum authentischen Selbst.
Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz deutlich betonen, dass die Gefährdungsstufe, sprich die Wahrnehmung dessen, einerseits faktisch, aber auch in der Person beruhend, immer geprägt ist durch die eigene Wahrnehmung. Somit kann, was für Person A nach Kindergeburtstag klingt oder zu sein scheint, für Person B katastrophale potenzielle Auswirkungen mit sich bringen. Das gilt es da zwingend zu berücksichtigen. Egal in welchem Bereich Erfahrungen dieser Art gemacht worden sind, wichtig ist, jedes Individuum ist zu großen Teilen hauptverantwortlich für die eigenen Gefühle. Das soll nicht heißen, dass alles, was im Leben einem widerfahren ist, keine Spuren hinterlassen darf. Aber ich möchte damit sagen, dass es an jedem von uns liegt, herauszufinden, was ist passiert, was waren die Trigger, welche Trigger gibt es im Alltag und wie kann ich auf positive Art und Weise bestmöglich für mich, aber auch für meine Familie, für mein Umfeld, für meine Freunde oder meine Kameraden damit umgehen.
Ich glaube, was du damit, oder so wie ich dich verstehe, möchtest du damit ja sagen, es geht nicht darum zu sagen, ja, mir ist Scheiße passiert, Pech gehabt, jetzt friss oder stirb und sieh, wie du damit klarkommst, sondern auch wenn ich Scheiße oder viel Scheiß erlebt habe, ich habe immer die Möglichkeit, das fällt mir mal leichter, mal schwerer, versuchen, da rauszukommen. Zu sagen, ich übernehme die Verantwortung für mein eigenes Wohlergehen und gucke, wie kann ich das, was ich da erlebt habe, bestmöglich Stück für Stück oder auch mal schneller hinter mir lassen und neue Bewältigungsstrategien erarbeiten, die halt positiv sind, unter denen ich nicht kurz- oder langfristig leide.
Es gibt nicht nur die Möglichkeit, sondern es ist der gottverdammte Auftrag eines jeden von uns, das für sich selbst zu tun.
Weil ja, du hast da recht.
Es soll ja wieder zurückgehen zu einem möglichst unbeschwerten Leben. Und das geht nur durch Erkenntnisgewinnung.
Absolut. Und vor allen Dingen, ich muss dafür mit mir in Kontakt kommen. Also ich muss das ja erstmal spüren oder was heißt spüren? Entweder spüren oder zumindest vom Kopf her verstehen, dass ich den Kontakt zu mir verloren habe durch das, was ich erlebt habe und wie ich darauf dann reagiert habe. Also was du auch gesagt hast mit den Triggern, das kennt ja auch jeder. Es gibt so bestimmte Sachen, die sagt von mir aus Person A zu mir, ist mir völlig egal. Wenn aber das gleiche Person B zu mir sagt, springe ich im Dreieck, weil mich das ganz anders trifft, ganz anders aufregt oder bestimmte Inhalte, die von mir aus dir völlig egal sind, bringen mich aber zu Weißglut, weil das halt meine persönlichen Trigger sind, weil ich da was auch immer für Erfahrungen gemacht habe oder für eigene Denkmuster habe.
Die Bewertung oder das Ausmaß eines Triggers können Tagesschwankungen unterliegen. Wichtig ist, diese Schwankung oder die Tatsache, getriggert zu werden, als Bestandteil eines Selbst anzuerkennen. Heißt auch hier, die Übernahme von Verantwortung und die Suche nach Lösungsansätzen und dann das Commitment, daran weiterzuarbeiten.
Ja, denn so Trigger, die sind ja auch ziemlich energieraubend. Oder wenn ich immer nur durchs Leben renne und auf der Flucht oder im Kampfmodus bin, das raubt mir einfach Energie. Und je besser ich dastehe, je besser ich mit all den, ich nenne es jetzt einfach mal Wunden meines Lebens, umgehen kann und die Stück für Stück vielleicht heilen lassen kann, umso mehr kann ich natürlich auch wieder in die Kraft kommen und mir das Leben erschaffen, so wie ich es für mich möchte.
Und somit gestärkt aus der ganzen Geschichte herausgehen Und egal, was ihr erlebt habt, ihr werdet damit ganz sicher nicht allein auf der Welt sein. Habt ihr eure eigenen Eskapaden oder eure eigene Geschichte ein Stück weit hinter euch gelassen, auch wenn ihr sie nie ganz vergessen könnt, habt ihr aber auch dann in meinen Augen die Pflicht und die Verantwortung, anderen, die Vergleichbares, ohne konkret Vergleiche ziehen zu können, aber die in einem ähnlichen Bereich getriggert werden wie ihr, diese Personen über eure Lösungsansätze zu informieren und somit weiterhin die Kameradschaft zu leben, völlig unabhängig davon, ob die Person gedient hat, in welchem Einsatzkräftebereich auch immer oder auch nicht. Nutzt das, was euch widerfahren ist, um ein besserer Mensch zu werden, für andere da zu sein, und nutzt es mitnichten, eure Geschichte auszunutzen als Grundlage dafür oder als Rechtfertigung, dass ihr euch blöd, um es freundlich zu formulieren, verhaltet.
Oder man kann ja auch mit mehr Empathie reagieren, weil man selber weiß, aufgrund der und der Sache, die ich erlebt habe, reagiere ich jetzt zum Beispiel mit Wut, wobei Wut ja auch immer eher ein abwehrendes Gefühl ist. Wut entsteht entweder aus einem anderen Gefühl oder weil ein Bedürfnis nicht erfüllt wird etc. Aber dafür dann Verständnis zu haben, wenn euer Gegenüber halt mit einer anderen blöden Verhaltensweise reagiert, weil jede Person bringt ihre Geschichte mit.
Ich spreche jetzt mal über mich. Wut schaltet alle weiteren Gefühle temporär ab. Aber was man währenddessen verpasst, merkt ihr erst danach, wenn eure Wut sich verflüchtigt. Ihr werdet müde sein, erschöpft, das ist das, was Steffi gerade skizziert hat. Und ihr werdet auch merken, dass man den Status des Wütens sein mitunter als Autopilot aufsucht, um gewisse andere Dinge nicht spüren zu müssen. Und das ist nichts anderes als verständlich, aber gleichzeitig auch feige.
Ja, und es gibt so einen schönen Spruch, den ich letztens gehört habe, der heißt, zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit. Ich sag's nochmal, zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit. Und was das letztendlich bedeutet, in diesem Zeitraum zwischen irgendwas passiert als Reiz und wie ich dann darauf reagiere, habe ich absolut die Macht darüber, eine bewusste Entscheidung zu treffen, wie möchte ich denn reagieren? Möchte ich als Beispiel in der alten Wut bleiben, hochfahren, schimpfen, mit dem Fuß auf den Boden stampfen oder was auch immer? Oder sage ich mir, das ist vorbei, diese Eigenschaft, keine Ahnung, raubt mir zu viel Energie, kostet mich meine Partnerschaft, meine Freunde oder ich kann mich selbst so nicht leiden, dann ist da die Möglichkeit, dieses vermeintliche Reizreaktionsschema, was ja ganz schnell ablaufen kann, Stück für Stück zu unterbrechen und sich was anderes anzueignen. Und das kann schwieriger sein, es kann aber auch ganz leicht gehen. Man muss aber erstmal erkennen, da gibt es etwas, was mir nicht gut tut und was ich ändern möchte, damit es mir besser geht.
Seid in jedem Fall gnädig zu euch selbst. Es wird keine Wunderheilung geben. Heilung ist das absolut falsche Wort. Das ist keine Krankheit, sondern euch sind gewisse Dinge widerfahren, die zu euch gehören, was okay ist. Was nicht okay ist, sich auf diesem Status als Ausrede auszuruhen. Ihr werdet aber merken, dass man zurückkehren kann, aus gewissen dunklen Momenten oder aus unschönen Verhaltensmustern ausbrechen kann, wenn euch a. jemand zur Seite steht und b. wie die Eier habt, an euch zu arbeiten.
Ja, und da ist natürlich die wichtigste Grundlage, sich erstmal klar zu werden, wie möchte ich denn selber sein? Was habe ich von mir aus für Ziele? Und letztendlich, wie kann ich dann auch erste Schritte dafür im Alltag gehen? Wie kann ich das, was ich machen möchte, Stück für Stück umsetzen? Und zum anderen ist es auch wichtig, dass ich mein Unterbewusstsein damit füttere, dass ich auch meinem Unterbewusstsein eine neue Version meiner selbst glaubhaft darstelle. Weil unser Unterbewusstsein steuert uns zum größten Teil des Tages über und auch da müssen sich neue Verhaltensweisen, neue Gedanken etc. erstmal setzen.
Und das kleine Unterbewusstsein, dieses kleine Kerlchen im Tarnfleck in eurem Köpfchen, hört euch zu. Das kann man sich auch zunutze machen, indem man sich selbst laut Dinge sagt. Das mag ziemlich skurril, ziemlich Feng Shui angehaucht klingen, aber es schadet nicht, es mal zu versuchen. Ich selber bin kein Typ für solche Sachen. Ich kann aber sagen, ab und an scheint der kleine Kamerad in mir dieser lauten Aussprache zuzuhören. Und weder Steffi noch ich haben ein Rezept, was auf alle passt. Aber wir haben verschiedene Herangehensweisen, die uns geholfen haben, die anderen bereits geholfen haben. Und somit schadet es nichts, das einmal auszuprobieren.
Ich würde sogar ergänzen, dass der kleine Kamerad, ob er jetzt bei dir Tarnfleck anhat, bei wem anders eine blaue Uniform oder was auch immer er tragen mag, der hört rund um die Uhr zu. Vielleicht mag er auch bei manchem nackt sein, man weiß es nicht.
Ein FKK-Kamerad.
Ja, genau. Der hört auf jeden Fall, dieser Kamerad, ob nackt oder angezogen, hört die ganze Zeit zu. Und das ist wichtig, denn wie rede ich über mich selber, spielt eine ganz große Rolle. Wenn ich die ganze Zeit sage, ich schaffe das nicht, ich bin zu doof dafür oder wie auch immer, der hört zu. Also kann ich, beziehungsweise können wir euch da nur ans Herz legen, redet anders. Versucht es sukzessive anders zu formulieren. Und naja, wir wollen jetzt aber auch nicht zu viel verraten, was wir dann letztendlich in unseren Coachings und Workshops an euch weitergeben möchten. Deswegen komme ich jetzt einmal wieder zurück zum authentischen Selbst. Also wie gesagt, je mehr für mich klar ist, wo möchte ich hin, welche Vision habe ich von mir, was möchte ich angehen, in sich hinein spüren. Ist natürlich für manche Männer auch so ein Gefühle spüren, gehört aber auch bei euch dazu, einfach mal zu schauen, wer bin ich, wer möchte ich sein. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass ich mich gemäß meiner neuen Gedanken, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen neu, Emotionen, Bedürfnisse, Werte und Überzeugung auch verhalte und danach handle.
Ich kann das jetzt für meine Gattung Männer so nicht stehen lassen, weil es gibt unendlich viele Männer, die Gefühle lieben. Gefühle des Muskelkaters. Auswärtssiege. Also ist das so nicht stehen zu
lassen. Mit dem Sättigungsgefühl.
Also kann ich das so nicht stehen lassen.
Das ist eine gute Ergänzung. Ich habe natürlich, und da sieht man es auch wieder, wie sehr ich geprägt bin nach fast 2 Jahrzehnten Arbeit mit Straftätern, die natürlich ihre Gefühle, oder was heißt natürlich, aber wo wirklich 99,9% ihre Gefühle so dermaßen abgespalten haben, weil oft dann auch noch eine Sucht dazu kam. Ist halt vieles auch in meinem Kopf verankert, wo ich immer wieder zurückgehe und sage, okay, das ist eine gewisse Erfahrung nur. Und natürlich gibt es andere Männer, sonst wären wir beide ja auch nicht verheiratet, mein lieber Daniel. Wenn ich die Erkenntnis habe, dass ich etwas an mir ändern möchte, ich merke, wohin es gehen soll, wie ich mich neu verhalten möchte, aber neu im Sinne von, weil ich einfach dadurch mehr ich selber bin, mich selber lebe, ehrlich zu mir bin und dadurch natürlich auch ehrlich zu der Welt da draußen, ist absolute oder fast absolute Disziplin gefragt, damit das wirklich überdauernd bestehen kann und sich neu entfalten kann. Beziehungsweise eigentlich ist es ja nur, dass ihr euch selbst wieder in euch integriert, weil das authentische Selbst war ja nie weg, sondern ihr buddelt das ja quasi so Stück für Stückchen wieder frei, damit es rauskommen kann, damit es scheinen kann. Ich hoffe, das klingt jetzt auch nicht zu schwurbelig, aber es ist doch
einfach krank auf Stube.
Man holt es einfach wieder hervor, das, was längere Zeit, kürzere Zeit, mehr oder weniger verdeckt war. Und es gibt ja nichts Schöneres, denke ich, jeder kennt Menschen, wo man einfach merkt, die sind so authentisch und die sind so mit sich im Reinen und die sind so glücklich und die strahlen so und die nehmen gleich jegliche Aufmerksamkeit im Positiven auf sich, weil man einfach merkt, da geht so eine tolle Energie von diesem Menschen aus und da kann jeder von uns hinkommen, wenn ihr nicht da schon seid. Da wir Coachings und Workshops anbieten, richtet sich unser Angebot natürlich primär an diejenigen, die sagen, ich brauche da Unterstützung und wir können Hände reichen. All die unter euch, die absolut in sich selbst ruhen, die in ihrer Kraft stehen etc., für die ist das maximal vielleicht so ein Reminder, super, bist auf deinem allerbesten Weg, mach weiter so. Vielleicht gibt es auch nochmal, keine Ahnung, die kleine oder andere Info, aber all die, die super dastehen, den können wir natürlich trotzdem unser Angebot ans Herz legen. Aber wie gesagt, primär möchten wir Hände reichen und anderen Menschen versuchen zu helfen, eben wieder den schönen Kern ihrer selbst hervorzuholen und einfach sich selbst zu leben, weil es gibt doch nichts Geileres im Leben, als wenn ich meinem Herzen folgen kann, meiner Seele folgen kann, mich gut fühle oder auch so gestärkt fühle, dass ich weiß, okay, das Leben hat Herausforderungen, aber ich weiß, ich überstehe die, ich weiß, wie ich die angehen kann und ich weiß, dass ich nachher gut dastehe. Und deswegen würde ich sagen, letztendlich zusammenfassend zum Thema Mindset ist das Wichtigste für uns, dass man ehrlich ist in Bezug auf die eigene Selbsterkenntnis, sich selbst akzeptieren und lieben lernt, sich innerlich neu ausrichtet und Resilienz aufbaut. Also das sind so ganz wichtige Ziele, die wir bei uns beim Thema Mindset verfolgen. Und genau da setzen auch unsere drei Tactical Grounds an. Das Krafttraining soll euch helfen, wieder besser mit euch in Kontakt zu kommen, den Kopf mal auszuschalten, sich gleichzeitig aber auch zu spüren.
Euren Körper zu spüren.
Ja, Erfolgserlebnisse zu haben, Ziele zu erreichen, etc. Das Mindset, wie gerade dargestellt, dient dazu, sich selbst und seine eigenen Mechanismen erst einmal verstehen zu lernen und dann darauf aufbauend neue funktionale Strategien vermittelt zu bekommen, damit man wieder mehr zu seinem authentischen Selbst zurückfindet. Und das bedeutet vor allem, in die Selbstliebe zu gehen. Und das ist keine egoistische oder arrogante Selbstliebe, sondern wirklich diese pure Kraft, die jeder in uns hat, zu sagen, ich bin genauso, wie ich bin, richtig, ich darf so sein, etc.
Ich ergänze das noch um den Fakt, dass Selbstliebe bedeutet, selbst in einem schlechten Zustand sich wertschätzend über sich selbst zu äußern und zu denken. Aber das ist gleichzeitig so, dass die Verpflichtung damit nicht gelöscht wird, dass ihr besser werdet oder an euch arbeitet. Besser bedeutet nicht, ihr wart vorher schlecht. Ihr wisst, was ich meine. Selbstliebe ist eine bewusste Entscheidung und ein Geschenk. Aber gleichzeitig geht damit die Verantwortung einher, jeden Tag zu nutzen, um ein besserer Mensch zu werden und somit Resilienz zu bauen oder aufzubauen.
Und letztendlich unser dritter Tactical Ground, das pferdegestützte Coaching, dient dazu, nochmal in den individuellen Erkenntnisgewinn zu gehen. Also nochmal eine Stufe über das Mindset hinaus zu schauen, wo stehe ich gerade, wo möchte ich hin, welcher Prozess braucht irgendwie eine detailliertere Klärung oder einen Schubs in die richtige Richtung. Und zum pferdegestützten Coaching werden wir uns in unserer nächsten Podcast-Folge äußern.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, haltet den Eid hoch und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Lewis Tactical Grounds. Bis zum nächsten Mal. Danke für euren Dienst.